Und Schritt für Schritt ist es aber immer so emotionaler geworden und mit uns hat niemand mehr gesprochen. Und es war schon so ein unangenehmes Gefühl irgendwie, dass man da als Person, die anwesend ist und das erlebt und merkt, da passiert jetzt gerade was möglicherweise Schlimmes. Und dann als Filmemacher, der da ist und das ja eigentlich dokumentiert. Und gleichzeitig in dieser Situation kann man nicht reingehen und sagen so, hey, Entschuldigung, es ist gerade schlimm, aber ist okay, wenn ich weiter filme oder nicht? Das heißt, das muss ich mit mir selber ausmachen.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
Hi und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Indie-Film-Talk. Mein Name ist Susanne und wir sprechen wie immer über spannende Themen aus der Filmbranche mit verschiedenen Menschen aus der Filmbranche, diversen Departments, die wir hier zu Gast haben. Und heute sprechen wir über extreme Szenen, nämlich Szenen, die nicht nur technisch herausfordernd sind, sondern durchaus auch emotional oder herausfordernd, weil man vielleicht in einem gewissen Gebiet unterwegs ist, wo es gar nicht so einfach ist, mit der Technik klarzukommen und wo man erstmal auch überlegen muss, wie man am besten mit allem gut durchkommt. Welche innere Haltung braucht man dafür eigentlich und wie kann man sich technisch auf bestimmte Situationen vorbereiten? Und was kann ich vielleicht auch noch später im Schnitt gut und gewissenhaft entscheiden? Das schauen wir uns heute an aus der Perspektive des Kameradepartments. Und ich freue mich ganz herzlich, dass er heute da ist. Mir liegt noch im Ohr, was er im Vorgespräch gesagt hat, nämlich eine gewisse Naivität schadet nicht. Patrick Walli ist hier zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass es geklappt hat.
Aus Wien zugeschaltet. Wir haben auch eine kleine gemeinsame Vergangenheit. Wir haben mal zusammen gedreht mit unserem Kollegen Florian Norbert Bischoff. Und hast du noch was mit der Filmakademie Wien zu tun? Bist du immer mal wieder dort vor Ort?
Kaum. Also ich bin jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr dort, aber natürlich kenne ich alle, die dort studieren. Die Branche in Wien ist ja nicht so groß und man trifft sich immer mal wieder. Man kennt sich. Und ich arbeite natürlich mit sehr vielen Kollegen zusammen, die dort noch studieren.
Genau. Eine gute, enge Community. Und einmal im Jahr sehen wir uns meistens auf dem Max Ophüls. Das ist auch ein wichtiger Treffpunkt für dich oder ein wichtiges Festival für dich aus Wien heraus.
Ja, total. Also es ist ganz schön rauszukommen und da trifft man ja auch ganz viele Bekannte immer wieder. Vor allem war es jetzt fast schon regelmäßig jedes Jahr. Und ja, total tolles Festival.
Du hast 3 Filme heute mitgebracht, wovon 2, wenn ich es richtig verstanden habe, noch in der Bearbeitung sind, noch total in der Postproduktion oder sogar einfach noch im Dreh, weil ihr einfach noch einiges auch mit aufnehmt. Du hast uns 3 Filme mitgebracht, nämlich einmal Laura's Choice von Sam und Kathy Henkel, Die Eisgrenze von Stefan Fauland, ist noch in der Entwicklung, und das dritte Projekt, Mein Name ist Naschla, welches du in Eigenregie produziert hast und jetzt noch in der Entwicklung steckt. 3 ganz unterschiedliche Projekte. Bevor wir gleich auf diese 3 Projekte kommen, ist unsere typische Frage ja immer, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, wie man letztendlich zum Film kommt. Es gibt viele, die sind super geradlinig, es gibt viele, die sind so über 800 Ecken. Wie bist du zum Film gekommen? Wann war so deine erste Berührung mit dem Element Film?
Es war ein kleiner Umweg. Erstens, in Österreich, finde ich, war das nie so am Schirm, dass man irgendwie Film machen kann. Da gibt es jetzt nicht so die große, bekannte Filmbranche, beziehungsweise zumindest dort, wo ich in die Schule gegangen bin. Und ich wusste nur, ich will irgendwas Kreatives machen. Und dann habe ich ein College gemacht für Multimedia, 2 Jahre auf der Grafischen, heißt das, in Wien, bisschen nach dem Gymnasium. Und dort hat sich dann irgendwie rausgestellt, okay, Film ist irgendwie sehr spannend für mich. Aber dazwischen habe ich dann noch 3 Jahre als Fotograf und Bildredakteur gearbeitet, bevor ich quasi auf der Filmakademie in Wien dann begonnen habe. Und ab dem Zeitpunkt war es eigentlich dann recht klar, dass es dabei bleiben wird. Genau.
War es super easy, an die Filmhochschule zu kommen? Das ist ja immer das größte Trauma, was viele mitbringen, die sagen, okay, ich will Film machen, ich gehe auf die Filmhochschule, und dann ist man aber erstmal dabei, sich an 5, 6, 8 verschiedenen Filmhochschulen zu bewerben mit einem riesigen Bewerbungsprozedere. Wie war das damals bei dir? War das auch ein riesiges Bewerbungsprozedere über mehrere Tage? Kannst du dich noch erinnern?
Tage ist untertrieben, das ist Monate, glaube ich.
Monate?
Naja, also die Aufnahmeprüfung in der Filmakademie in Wien, das ist ja, glaube ich, sehr ähnlich in Deutschland, zieht sich ja über mehrere Runden.
Ja.
Und man muss ja schon, also in Wien musst du schon mal 3 Filme für die erste Bewerbung machen. Und in meinem Kopf hat sich das noch erschwert, weil auf der Grafischen der Thomas Benesch unterrichtet hat, der jetzt lustigerweise auch Kameraprofessor ist an der Filmakademie. Das war damals noch nicht so. Und der hat uns damals erklärt, damit man dort aufgenommen wird, muss man eigentlich schon ausgebildet sein. Also du musst schon total viel mitbringen, dass du überhaupt eine Chance hast, reinzukommen.
Ist ja heute auch noch so, ja.
Ich würde es jetzt nicht mehr so unterschreiben, weil man muss eigentlich nur ein gewisses Talent sichtbar machen. Mhm. Du musst jetzt aber nicht technisch perfekt sein. Und das war so ein bisschen der Unterschied. Aber ich dachte dann, okay, ich muss mich jetzt technisch so weit fortbilden. Und deswegen habe ich diese 3 Jahre Fotograf dazwischen gemacht. Und ja, und dann ging es eigentlich ganz gut.
Von der Filmakademie her, es ist ja dann häufig auch ein echt schwieriger Sprung, dass man in die Branche reinkommt und dass man irgendwie Fuß fassen kann. Weißt du noch, was so deine ersten Anlaufstellen waren? Hast du sofort gesagt, ich habe hier meine Produktionsfirma? Ist das vielleicht sogar während des Studiums entstanden? Oder wie kamst du sozusagen von dem behüteten Bett der Filmakademie, so sage ich jetzt einfach mal, ich weiß, dass es harter Tobak ist, dort vor Ort dann auch zu studieren und dass man da viele auch emotionale Höhen und Tiefen erlebt. Aber wie war so der erste Schritt in die Branche weg aus dem behüteten Haus der Filmakademie?
Ja, bei mir war es ja durch diesen Vorlauf, den ich hatte und ich schon quasi in der Arbeitswelt war, ein bisschen anders als der klassische Weg, weil ich habe relativ spät erst mit dem Studium begonnen, mit 27, glaube ich. Das heißt, ich hatte davor eigentlich schon ein gewisses Backup erwirtschaftet und konnte dann gleichzeitig schon Geld verdienen und habe gleichzeitig mit dem Beginn des Studiums auch meine Filmproduktion schon gegründet mit einem Kollegen von der Grafischen. Das heißt, das hat ein bisschen parallel funktioniert und das war deshalb auch so ein fließender Übergang schon während des Studiums in der Branche. Aber ich finde, der größere und weit schwierigere Schritt ist, als quasi in die Branche reinzukommen, ist, die Projekte zu bekommen, die man gern machen will. Weil wenn du also vor allem im Technikdepartement, ich spreche jetzt so Kamera, Licht und alles, was damit zu tun hat, wenn man da halbwegs gut ist, kommt man sehr schnell in die Branche, zumindest bemerke ich das im Moment. Und so gute Kameraassistentinnen sind in 2 Jahren in der Branche von Start, Kurzfilm, das geht sehr schnell. Aber als Head of Department, unter Anführungszeichen, dauert es ein bisschen länger. Oder es kommt auf Glück drauf an oder mit den Regiemenschen und Produzentinnen, mit denen man arbeitet, ob die quasi ein Projekt bekommen und man ist dann da dabei. So. Also, und ich drehe jetzt im Moment meinen ersten Spielfilm als Kamera gerade und das war schon ein sehr langer Weg bis dahin. Mhm.
Glück ist ja auch immer so ein wichtiges Thema oder eine wichtige Zutat, wenn man bei Projekten mit dabei ist, egal ob sie jetzt vor Ort in Wien in deinem Falle gedreht werden und man hat eher, ich sag mal, eine normale Flora und Fauna, in der man sich bewegen kann, oder man hat tatsächlich Projekte, in dem Fall ein Doku-Projekt, wo man tatsächlich auch mal eine weite Reise zurücklegt. Die Eisgrenze war für dich zum Beispiel solch eine Produktion von Stefan Vauland. Kannst du ein bisschen erklären, worum es bei Die Eisgrenze geht, wen du da genau warum begleitet hast?
Ja, das war ein sehr spannendes Projekt. Also im Prinzip geht's um Klimaforscher. Es sind ein Klimaforscherteam aus Graz und da gibt es einen bekannten Deutschen, der als erster die Eismitte in Grönland begangen hat, der Alfred Wegener. Und der ist angelandet an einem bestimmten Gletscher in Grönland und hat dort total viele Messungen gemacht, die einzigartig sind für die Zeit. Und genau an dieser selben Stelle will dieses Forscherteam dieselben Messdaten holen und somit quasi fast 100 Jahre später direkt vergleichen. Das gab es bisher noch nicht in dieser Form. Und das war sehr kurzfristig. Ich bin so irgendwie einen Monat vor Expeditionsstart angerufen worden vom Stefan, ob ich das irgendwie machen könnte.
4 Wochen vorher?
Ja. Oh. Und es war auch nicht, der Film ist nicht finanziert gewesen zu dem Zeitpunkt. Das war einfach, die Uni konnte die Reisekosten übernehmen. Mhm. Und ja, dann haben wir irgendwie kurz gesprochen, ob wir das irgendwie machen können. Und ja, das war so spannend, dass ich dann gesagt habe, ja klar, machen wir. Werden wir schon irgendwie hinbekommen.
Allein wegen dem Ort, und, hast ja. du gesagt, Grönland, das reizt mich? Oder war es natürlich auch, dass du sagst, okay, man ist da auf den Fußstapfen von Alfred Wegener unterwegs. Das ist jetzt einfach auch eine ziemlich lange Zeit her, das sich nochmal anzuschauen und mitzubekommen, ist spannend. Oder war es wirklich der Ort Grönland als Herausforderung?
Nein, es ist auf jeden Fall der Ort. Und das ist die ganze Backstory ist natürlich auch super spannend. Aber das ist so ein Ort, und das schätze ich ja fast am meisten am Filmemachen, dass man plötzlich an Orte kommt, die man so privat nie sehen würde. Ja. Oder auch gar nicht so sehr Orte, aber auch immer in Verknüpfung mit Menschen. Und wie kommt ein Mensch, der nicht beim Film arbeitet, zu einem Expeditionsteam, das nach Grönland fährt und dort irgendwie den Gletscher vermisst und irgendwie berg rauf und runter marschiert permanent, vor allem an einem Ort, wo keine Menschen leben. Also das dort, wo dieser, also um zu diesem Gletscher zu kommen, musste man irgendwie 3 Flugzeuge, einen Hubschrauber und ein Boot nehmen. Und dann ist man irgendwie mit dem Boot 2 Stunden von der nächsten Siedlung entfernt. Das heißt, man ist dann plötzlich wirklich im Nirgendwo. Ja, genau. Und das hat mich irgendwie gereizt. Aber es war auch ein bisschen natürlich Ehrfurcht dabei. Und, ja,
hast du direkt zugesagt? Oder hast du dir erstmal so ein bisschen Bedenkzeit genommen und hin und her gewogen? Machst du es nicht? Was steht dem so gegenüber? Oder hast du direkt relativ zügig gesagt, gut, ich packe meine Sachen, was brauche ich, los geht's?
Die Intention war schon, das zu machen, aber natürlich habe ich abgewogen, was das bedeutet, und habe viele Fragen gestellt, wer diese Leute sind, mit denen wir da hinfahren, was da genau passiert und was die Intention ist dahinter.
Was würdest du sagen, waren so rückblickend deine wichtigsten Fragen, also was für dich wirklich auch vor Ort essentiell war, dass du da dachtest, gut, dass ich das nochmal irgendwie vorbereiten konnte?
Ja. Naja, nein, am wichtigsten war mir natürlich, wie der Film erzählt wird und was die Geschichte ist. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an das erste Zoom-Gespräch mit ihnen. Und ich wollte irgendwie wissen, was das für Charaktere sind, die wir da porträtieren, und wollte wissen, wie man das erzählen kann. Und ich habe es nicht so formuliert, ich habe dann quasi ums Eck gefragt und habe gefragt, ja, und was macht sie dann quasi in der Freizeit dort. Und die haben sich nur so ganz erstaunt angeschaut, irgendwie losgelacht und gesagt, was meinst du, Freizeit? Also das Konzept von Freizeit war gar nicht im Plan. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht so ganz verstanden, warum sie es nicht verstehen, aber wie wir dann dort waren, habe ich es schon verstanden, weil der Tag ist eigentlich komplett voll, und dann ist man sehr erschöpft im Zeltlager, und dann macht man sich noch was zu essen und dann legt man sich ins Zelt, und am nächsten Tag wiederholt sich das Ganze.
Das heißt, inhaltlich hast du da sehr nachgehakt, um irgendwie auch ein Bild zu bekommen, was ist das für eine Geschichte, die ich begleite, aus dem Blick jetzt natürlich oder der Perspektive der Forscher, die dann nochmal eben die jeweiligen Messdaten versuchen zu bekommen. Was war aber für dich als Kameramann essentiell, um dich vorzubereiten? Also ging dann der nächste Weg direkt googelt, was brauche ich in dieser Temperatur für Equipment? Wusstest du schon, was du so brauchst oder was deine Technik aushält? Also einmal so die Mischung von, wie bereitet man sich technisch vor, aber was waren vielleicht auch innerlich so Gedanken, wo du dachtest, okay, da muss ich mich jetzt auch nochmal vorbereiten?
Ja, also technisch sind natürlich die Anforderungen, was das Equipment tatsächlich dann aushält in den Gegebenheiten. Das heißt, man musste mal herausfinden, wie sind die Gegebenheiten.
Wie waren die Gegebenheiten?
Vor Ort dann nicht so schlimm, wie man erwartet hätte, weil das Wetter war eigentlich gut und man hat so untertags dann doch so zwischen 5 bis 7 Grad gehabt, quasi zumindest auf Meeresebene. Wir waren ja quasi direkt auf Meeresebene. Und natürlich, je höher man hinaufgeht, zum Gletscher wird es natürlich immer kälter und ganz oben beginnt ja dann das Inlandeis und dann sieht man nur noch weiß und es ist eine endlose Landschaft, pures Weiß. Das ist nur Schnee und Eis. Da ist natürlich dann kühler, aber die Kameras hielten das eigentlich ganz gut aus. Meine größere Sorge war, dass die Akkus das aushalten. Und dann gibt es natürlich Gewichtsproblematiken, wie viel kann man mitnehmen und so weiter und so fort. Ist ja alles extrem teuer, diese ganze Reise darauf. Und wie gesagt, war ja noch gar nicht finanziert. Deswegen habe ich mich dann entschlossen, eine große Kamera mitzunehmen als Backup unter Anführungszeichen und eine kleine für die ganzen Wege hinauf und hinunter. Das war ja jeden Tag Bergsteigen unter Anführungszeichen. Und ohne Rig und gar nichts, einfach so leicht wie möglich, nur die quasi einen Fotoapparat in der Hand und die Objektive. Und so kleine Objektive. Und Stefan hat den Ton gemacht. Das hat eigentlich super funktioniert.
Gab's?
Und die große Kamera und das Stativ sind zu 80% quasi in der Basis geblieben. Und hin und wieder haben wir es dann mitgenommen. Aber rein aus künstlerischer Sicht hätte ich natürlich gern noch ein, zwei Personen mehr gehabt und das Stativ öfter mitgenommen oder die größere Kamera oder eine höhere Brennweite und so Sachen. Wo es mich dann aber tatsächlich am meisten geschmerzt hat, dass wir kein großes Stativ mit einem schweren Kopf hatten, war so nach 9 Tagen um 23.30 Uhr mitten in der Nacht und dann dort wird es ja nicht dunkel. Das heißt, du merkst irgendwie, die Sonne kreist über dir. Aber um 11:30 ist dann plötzlich ein Wal aufgetaucht, direkt so 15 Meter von uns entfernt und hat so einen Schwarm Fische einfach geschnappt. Und der ist dann da so eine halbe Stunde herumgeschwommen und alle waren komplett aufgeregt. Und ich habe da in der Eile das Stativ aufgestellt, 300 mm Objektiv drauf, aber der Wind ist dort ziemlich extrem und jedes Mal, wenn du das Stativ angreifst, macht halt dann riesen Wackler. Ja, also,
aber du hast
also
ihn
jeder, ja, hast wir ihn haben ihn drauf, aber ja, es tut ein bisschen weh. Aber jeder Naturfilmer, der da jetzt zuhört, denkt sich, oh, nein, das weiß eh jeder, aber wir hatten halt keinen Platz für so ein Stativ. Aber sehr schade.
Wenn du nochmal so einen Schritt zurückgehst, auch überhaupt. Du hast dich entschieden, du machst da mit, du hattest auch nicht allzu viel Vorbereitungszeit, drei, vier Wochen, hast geschaut, wie kannst du das am besten regulieren mit dem leichten Equipment. Hattest du auch Zweifel? Gab es irgendwann vielleicht nach dem, okay, ja, ich sag zu, ich habe da Bock drauf, so der Moment so, ja, das ist ja schon auch ganz schön weit weg und in einer Gegend, wo, wenn mal was passiert, keine Ahnung, was dann passiert. Also hattest du zwischendurch Zweifel und hast vielleicht sogar überlegt, vielleicht war das nicht so eine gute Idee zuzusagen?
Zweifel. Ich wollte irgendwie ausschließen, Also ich wollte die Risiken minimieren. Ich bin zum Arzt gegangen, nochmal durchchecken davor, diverseste Untersuchungen, weil man ist dann irgendwie 3 Wochen komplett abgeschieden und da will man dann nicht irgendwie drauf kommen.
Das heißt, der Hausarzt hat einfach nochmal durchgecheckt, dass gerade Nieren, Herz, dass alles tippitoppi ist, oder was meinst du mit nochmal komplett durchchecken?
Ja, so ungefähr, so okay. Eine Vorsorgeuntersuchung halt, ja, genau. Und ich glaube, das hat jetzt nicht viel genutzt, aber es war so für die Psyche ganz gut.
Mhm. Ja.
Aber sonst, ich hätte es jetzt nie bereut, das zugesagt zu haben. Mhm. Ich hätte es bereut, nicht zugesagt zu haben, im Nachhinein.
Wurdest du darüber aufgeklärt, wie die Situation ist, wenn vor Ort jemand sich verletzt? Du hast gerade schon gesagt, ihr seid irgendwie mit dem Bötchen, seid ihr 2 Stunden vom jeweiligen nächsten Punkt entfernt, wo ihr Hilfe bekommen könnt. Aber also was wäre in echt passiert, wenn da jemand gestürzt wäre, sich verletzt hätte?
Ja, also wir hatten so ein GPS-Satellitentelefon und das hat so automatisierte Nachrichten geschickt, immer in der Nacht an alle Angehörigen oder an Kontaktpersonen, die man angeben konnte, jeweils eine Person von jedem Teilnehmer. Und da war zumindest die Sicherheit, weil dort gibt es auch keinen Handyempfang, also wir hatten noch keinen Empfang.
Tote Zone, ja.
Ja. Mhm. Das heißt, die Partner und Partnerinnen waren natürlich in Sorge, was da alles in Ordnung ist bei uns, und die haben dann so automatisierte Nachrichten bekommen. Mit diesem Telefon hätten wir auch Hilfe rufen können. Aber natürlich, wenn was passiert, und das wussten alle, dann dauert es halt, also bis wer da ist, und dann muss auch ein Hubschrauber zur Verfügung sein, der da uns abholen könnte. Und das ist dann im Minimum eine halbe Stunde oder so circa. Müsste ich jetzt nochmal nachprüfen, aber so in etwa. Und das Risiko mussten halt alle eingehen. Also waren wir aufgeklärt. Ja, aber es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber so einen kleinen Schreckmoment hatten wir schon. Also wir waren so aufgesplittet. 2 waren gerade ganz oben am Gletscher. Da Stefan und ich sind so ins Nachbarfjord rübergewandert, um so ein paar andere Aufnahmen zu bekommen. Und dann hatten wir nur so über das Funk gehört von den anderen 2, die gerade auf dem Weg ins Camp runter waren, so abgebrochene Funksprüche, eigentlich sehr klischeehaft, wie so in einem Film.
So, Horrorfilm.
So gestürzt, Kopf verletzt, Hubschrauber, und dann alles so, oh mein Gott. Was ist passiert? Und ja, das war schon ganz schön ein Schreckensmoment.
Aber es ist dann nichts passiert, oder?
Nein, weil der Funkspruch war so unterbrochen und es war dann nicht Hubschrauber, sondern kein Hubschrauber nötig.
Okay.
Aber die 2, die oben waren, haben auch nur so Hubschrauber gehört und so waren dann sofort auf dem Weg nach unten. Dann haben wir uns Sorgen gemacht, weil wir mit denen keinen Kontakt mehr hatten, dass die sich jetzt so beeilen, dass sie runterkommen, dass ihnen was passiert.
Ja.
Aber ja.
Alles ist gut ausgegangen.
Alles gut ausgegangen, Gott sei Dank. Aber es gab auch so, also es ist schon, also diese Natur dort darf man nicht unterschätzen. Also es ist alles in Bewegung. Und wenn du in der Nacht im Zelt liegst, hörst du auch da Felsstürze, die irgendwo runtergehen. Und so Geräusche, die. Und der Wind ist natürlich auch extrem.
Was wären so Sachen, wenn du nochmal so eine Reise antreten würdest mit dem Wissen, was du jetzt hast, was du auf jeden Fall in deinen Rucksack einpackst und was du zu Hause lässt? Also greifbare Sachen, sage ich jetzt mal, als auch vielleicht mentale Dinge.
Naja, das Stativ auf jeden Fall. Das Stativ ist das Wichtigste. Aber sonst hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und mental, ich glaube, das war einfach total super, dass das Team einfach total angenehm war. Da war viel Vertrauen da. Und ich glaube, sonst wird es nicht funktionieren. Also wir hatten auch Gespräche und haben so Geschichten gehört von anderen Expeditionen. Ich glaube, die Expeditionen an sich sind nie schlimm, sondern nur, wenn es quasi im Team intern nicht klappt, weil dann hängt man plötzlich da so 3 Wochen fest.
Was war da für dich ausschlaggebend? Also was hat das Team mitgebracht, dass du dich da so wohlgefühlt hast? Was war da insbesondere wichtig?
Na, es waren vor allem sehr nette und spannende Persönlichkeiten mit ganz individuellen Lebenswegen und es war einfach spannend, da auch Zeit zu verbringen, ganz unabhängig vom Ort. Und das ist eigentlich total wichtig und schön, ja.
Und vom Equipment, du hast gerade gesagt, ja, Stativ ist schon super wichtig. Aber was sind vielleicht noch so andere Dinge gewesen? Also auch wenn du guckst, was du tagtäglich genutzt hast, ob das jetzt Kameratechnik ist oder auch andere Dinge, wo du sagst, was für ein cleveres Tool, kannte ich vorher nicht. Aber keine Ahnung, ich denke jetzt gerade an so eine typische Aufhänglampe für die Zelte, die du überall mit hinnehmen kannst, die einen super ewigen Akku haben. Keine Ahnung, was es alles gibt. Gibt es da so Sachen, wo du gemerkt hast, oh, das ist ja ein total cleveres Teil, das würde ich jetzt jedes Mal mitnehmen?
In dem Fall nein, weil es waren eigentlich sehr wenige Tools, die wir verwendet haben. Und ich hatte so eine kleine LED-Tube mit, die ich kein einziges Mal eingeschalten habe.
So. Aha.
Weil ich meine, es wird auch nicht dunkel.
Ach, okay.
Und auch im Zelt wird es nicht dunkel.
Also dann eher eine Schlafmaske
mitnehmen. Genau, die hatte ich mit, die war auch sehr sinnvoll. Ja,
ah,
voll.
Okay.
Ja. Ich glaube, man kann sich so, also was ich gelernt habe, ist, man kann sich total reduzieren aufs Notwendige. Und es funktioniert gut. Also es ist vor allem, ich hatte ja kein Kameradepartement. Ich war ja alleine. Das heißt, je weniger man hat, umso besser kann man es kontrollieren und handeln und man verschwendet jetzt keine Zeit mit, nehme ich jetzt das oder das oder das. Komplizierter war es im Vorfeld, diese Entscheidungen zu treffen.
Wie viel hast du letztendlich mitgenommen? Also wenn du an deine Kleidung denkst, aber auch eben an das Technik-Equipment, 2 Rucksäcke, einen Rucksack und eine Sporttasche oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ich hatte 2x Aufgabegepäckgröße, circa, voll gefüllt und
heißt jeweils so
Handgepäck, natürlich, ja.
Genau, Handgepäck wahrscheinlich maximal 10 Kilo und 2x aufgegeben.
Ja, also das Handgepäck, genau. jeder Person, die irgendwie mit Kameras arbeitet, wird wissen, das geht sich nie aus mit den 10 Kilo im Handgepäck, wenn man allein unterwegs ist oder auch zu zweit. Das muss man natürlich immer ein bisschen übertreiben, weil, also das geht sich aber nicht aus. Du kannst die ganze Technik, die du mitnehmen willst, nicht, da kann man fast nichts ins Aufgabegepäck geben, sonst ist es kaputt.
Stell dir vor, Stefan meldet sich nochmal und sagt, Patrick, wir machen da nochmal was Spannendes in Grönland, wir brauchen dich nochmal. Was würdest du diesmal anders machen?
Naja, also wir sind ja dran, also wir wollen auch nochmal hinfahren. Also das war für uns eigentlich nur so ein Teil einer Doku. Weil ich finde, dass, also diese Verwertungssache ist eine eigene Geschichte, weil man kann daraus locker, so wie es jetzt ist, eine super TV-Doku machen. Weil diese Wegener-Geschichte und das Alte, die haben ja alles auf 16 mm mitgefilmt, da gibt es total tolles Material. Das heißt, das ist eigentlich eine abgeschlossene Geschichte. Aber wir wollten ja nicht das erzählen, wir wollten ja das rundherum und vor Ort erzählen. Und mein Gedanke war immer, dass wir da nochmal hinfahren und in den Orten, die da in der Nähe sind, dort drehen und auch mit den Menschen, die dort leben und was das für sie für Auswirkungen hat. Klimawandel oder ob das für sie gar nicht so relevant ist oder wie die das sehen, dass da jetzt dauernd Mitteleuropäer daherkommen und erst ein bisschen diverser sich das anschauen. Und das war eigentlich der Gedanke. Und deswegen war für mich eigentlich immer klar, das ist jetzt nur der erste Trip. Weil wir haben natürlich so viel gesehen rundherum, das ist alles extrem, extrem spannend.
Und das heißt, aber nochmal auf die Frage zurück, gibt es was du anders machen würdest oder hattest du das Gefühl, du bist ganz gut vorbereitet gewesen?
Im Idealfall, was ich anders machen würde, ist einfach ein größeres Team zu nehmen. Also muss jetzt nicht riesig sein, aber vielleicht 1-2 Personen mehr. Allein um diese körperliche Anstrengung zu reduzieren, aber auch um ein bisschen freier zu sein in der Gestaltung. Und ansonsten würde ich es wieder so machen, glaube ich. Ich würde vielleicht noch ein paar Dinge weniger mitnehmen.
Gibt es noch einen Tipp, den du Filmschaffenden mitgeben würdest, die so ein Angebot bekommen, in so eine, ja, ich sag mal, klimatechnisch Extremzone zu gehen? Gab es ja etwas, was du sagen würdest, das solltet ihr auf jeden Fall tun, machen, fragen, in Erfahrung bringen?
Ja, nein, einfach ganz viele Fragen stellen, ganz viel sprechen mit den Menschen, mit denen man da unterwegs ist, weil denen muss man vertrauen, weil ja. die Expertise, ich hatte keine Expertise weder am Gletscher noch am Bergsteigen oder Campen oder was auch immer. Jetzt nicht, dass ich gar keine Ahnung hätte, aber ich würde das alleine ja nie machen können.
Ja. Das heißt auch so die menschliche Ebene.
Aufklären, also man braucht auch, glaube ich, nichts verheimlichen.
Ja.
Man braucht jetzt nicht so tun, als wäre man der Experte. Und das habe ich mit denen besprochen. Und das fanden die auch okay. Und das ist auch ganz wichtig. Und dann hat es aber eh super funktioniert.
Cool.
Aber ich glaube, da muss man sich selber auch die Frage stellen, ob man das so machen will, ob man sich das zutraut. Und ja, ich finde ganz viel sprechen. Und es gibt immer Menschen, die sowas in die Richtung schon mal gemacht haben und mit denen kann man reden und herausfinden, was die da so mitnehmen. Oder genau. Ich glaube, es ist Kommunikation. Das ist mein Tipp.
Immer auf jeden Fall nachhaken und auch gucken, was, ja, wie fühlt sich das an? Also du sagst, das war ja auch mit so das tragende Element, dass das Team einfach super funktioniert hat. Und da muss ja auch irgendwas im Vorfeld bei dir schon so gefunzt haben, dass du gemerkt hast, okay, auf die kann ich mich vertrauen und das ist irgendwie ein gutes Gefühl, um dann auch mitgehen zu können.
Ja.
Gibt es schon, ihr seid also eigentlich noch in der Produktion, in der Erarbeitung, das heißt wahrscheinlich gibt es noch keinen Screener-Termin, es gibt noch keine Veröffentlichung, ihr seid noch mittendrin.
Nein, leider.
Das
sind in Gesprächen mit diversen Förderstellen, ja.
Dann bleiben wir da auf jeden Fall dran und horchen, wann das online geht, sodass man das irgendwie sehen kann, hoffentlich. Wir gehen aber tatsächlich noch einen Schritt weiter auf den Projekten, die du begleitet hast, die für dich eben auch extreme Szenen dargestellt haben. Mit einer der Grund, warum wir heute sprechen, ist, weil wir vor, ich glaube, 2 Jahren hattest du von diesem Projekt erzählt, Laura's Choice, und hattest sehr eindrücklich erzählt, wie die Arbeit vor Ort war und um was es überhaupt geht. Um was geht es bei Laura's Choice?
Ja, Laura's Choice ist eine sehr persönliche Geschichte von 3 Generationen von Frauen. Also die Mutter, die Oma und Anführungszeichen die Tochter, also 3 Generationen. Es geht um Sterbehilfe im Prinzip.
Ja.
Also, aber in Wahrheit ist der Film auch einfach ein Porträt und von dem Leben dieser 3 Frauen. Aber die Laura hat quasi ihre Tochter und ihre Enkelin quasi relativ abrupt davon informiert, dass sie einfach ihr Leben beenden will. Und weil die Filmemacher sind, sollen die das ja einfach da mal begleiten. Den ganzen Weg, weil sie das total unfair findet, sie sind Australier, dass man das nicht vor Ort machen darf, also Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Ich verkürze jetzt, der Film beginnt viel, viel früher. Aber im Prinzip ging es dann darum, das zu organisieren, dass sie das in der Schweiz machen kann. Und diesen ganzen Weg dorthin haben sie filmisch begleitet. Genau, und ich bin dann für diesen Schweiz-Teil dazugekommen, weil, ja, das war dann natürlich zu viel, die Laura zu begleiten auf ihren letzten Schritten und mitzufilmen, ist schon sehr heftig.
Ja. Laura war wie alt, als sie diese Entscheidung ausgesprochen hat?
88 und dann 2 Jahre später waren wir dann in der Schweiz, genau.
Gab es spezielle gesundheitliche Gründe, warum sie das so für sich entschieden hat oder hat sie für sich einen Beweggrund, warum sie sagt, ich muss mein Leben jetzt beenden, weil es für mich nicht mehr lebenswert ist?
Ja, also nicht so konkret. Also es gab jetzt keine schwerwiegende Krankheit, die sie hatte, aber natürlich altersbedingte Erscheinungen. Aber der Grund, warum sie das machen wollte, ist, weil sie eine extrem selbstbestimmte Frau war und eigentlich nicht damit umgehen konnte, dass sie das verlieren wird. Also dass sie jetzt angewiesen ist auf andere Personen, die sie pflegen. Oder genau. Und sie hat von sich selber gesagt, wahrscheinlich werde ich noch 100, so, weil sie so rüstig ist. Und das will sie aber eigentlich gar nicht. Sie wollte jetzt nicht die letzten Jahre dann in einem Bett verbringen oder wie auch immer. Ja. Und ausgelöst hat das, und das war für die Sam, für die Enkelin quasi eigentlich extrem tragisch. Sie waren auf einem Trip in Europa und dann ist sie gestürzt, weil sie ist ja auf so einer
Gehhilfe.
Sie sind ein bisschen gelaufen und hatten Spaß und dann ist sie gestürzt und dann hat sie eine Kopfverletzung. Und dann im Zuge dessen hat sie eine Lungenentzündung bekommen und war gefangen in Wien für 2 Monate, obwohl das eigentlich ihr Lebenstraum war, dass sie mal nach Wien fährt. Mhm. Wie sie dann wieder nach Hause gekommen ist, nach Australien, hat sie die Kathy, also ihre Tochter, irgendwie zu sich nach Hause bestellt und dann hat dann gesagt, hey, nimm die Kamera mit und hat ihr dann vor laufender Kamera erklärt, dass sie ihr jetzt helfen soll, dass wenn sie diese Pillen nimmt, dass sie dann auch wirklich stirbt und so. Also sehr heftig. Und die waren natürlich komplett perplex von der Situation und mussten sich dann damit abfinden, dass das einfach so ist, wollten aber einen anderen Weg finden. Einen humaneren Weg. Und das gibt es halt nur in der Schweiz oder auch in den Niederlanden.
Ja, ja. Wie sind die beiden, also Sam und Kathy, auf dich gestoßen? Also wirklich von Australien her zu sagen, zu dir den Kontakt zu finden und dann auch für dich zu sagen, ja, bei dem Projekt bin ich dabei. Wie ist das entstanden, dieser Prozess, dich zu finden und mit ins Team zu holen?
Ja, also wie gesagt, wie sie da die Lungenentzündung hatte, musste sie ja 2 Monate in Wien verbringen. Und die Sam hat da einfach Leute kennengelernt in der Zeit und unter anderem auch den Peter, der da auch eine kleine Produktionsfirma hat hier in Wien, Framefresh. Und den kannte ich und den hat sie gefragt, ob vielleicht er das nicht machen könnte oder ob er Leute kennt. Und er hat gesagt, so, das traut er sich nicht zu und hat mich weiterempfohlen. Genau, und so sind wir ins Gespräch gekommen und dann waren es auch viele Gespräche einfach.
Wie war so der erste Kontakt? Und dann auch, du sagst, es gab viele Gespräche, also gab es da für die beiden einfach den Bedarf, dich noch näher, also klar gibt es Bedarf, sich näher kennenzulernen, aber
ja, klar.
War für dich vielleicht auch nicht ganz klar, ob du dir das zutraust? Also wie war der Erstkontakt und wie ist das denn weitergelaufen in der Entwicklung und Vorbereitung?
Ja, also der Erstkontakt war dann einfach über die Empfehlung. Sie hat mir irgendwie ein Mail geschrieben und ungefähr umrissen, was da passiert. War natürlich sehr spannend. Das Projekt also hat mich total überrascht, natürlich diese Anfrage. Also das bekommt man so gut wie nie. Also dieses Thema.
Ja.
Aber ja, nein, ich wollte mit denen gleich mal Kontakt aufnehmen und irgendwie drüber sprechen, wie sie sich das vorstellen und was da genau passiert. Und dann ging es auch. Also umgekehrt auch, sie wollten halt auch wissen, wer ich bin und was ich so gemacht habe, aber vor allem, ob man irgendwie harmoniert oder ob das funktioniert so auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Und sie haben mir das Vertrauen gebracht, dass sie das komplett abgeben. Also in dem Moment dann muss das autark funktionieren, weil das ist so eine extreme emotionale Belastung, dass man dann eben nicht wirklich ans Filme machen denken kann.
Weißt du noch, welche Gefühle das so in dir ausgelöst hat, als du dir, also ich meine, man bekommt diese Anfrage, kann ich mir vorstellen, und dann kommt vielleicht der Moment, wo man versteht, die Laura, die lebt ja noch und man ist jetzt dann später dabei, lernt sie kurz kennen und ist dann dabei, wie sie einschläft, verstirbt. Weißt du noch, was das so für Gefühle in dir ausgelöst hat?
Du meinst bei der Anfrage?
Mhm.
Ja, also unterschiedliche Sachen, aber vor allem, also ich finde, es macht jetzt nicht so viel Unterschied, was das Endergebnis jetzt ist, ob sie quasi dann stirbt am Ende oder nicht. Und das klingt jetzt blöd, aber ich finde, es ist immer bemerkenswerter, dass Leute einen, also vor allem im Dokumentarfilm, so nah an ihr Leben heranlassen oder an ihre Situation heranlassen. Und dieses Vertrauen, was man da bekommt und da, was man auch geben muss, das finde ich irgendwie das Spannendste an dem Aspekt. Und nein, für mich war irgendwie nie der Gedanke, dass das jetzt vielleicht zu heftig wird oder nicht, sondern für mich war eher der Gedanke, ob sie das auch so wollen. Mhm. Und da haben sie ganz klar gesagt, nein, das wollen sie unbedingt und das will sie auch. Und dann habe ich mir nur gedacht, ja, dann musste ich nur abchecken, ob ich ihnen das geben kann, was sie brauchen. Mhm. Das ist natürlich schon eine große Aufgabe.
Ich denke gerade, wenn ich von mir ausgehen würde, also Gefühle, die bei mir sofort präsent wären, klar eine gewisse Neugier, gleichzeitig aber auch tatsächlich eine Angst vor dem Tod, auch diesen Tod so zu sehen, wie wir ihn letztendlich auch eben in der Szene sehen dürfen. Und auch, also ich glaube, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde Laura kennenlernen, halt dann eben wahrscheinlich erst kurz vor dem Dreh, vor dem Termin, der dann gemacht wird, zu wissen, morgen oder übermorgen ist diese Frau nicht mehr und ich schüttle ihr jetzt die Hände. Also mein Herz würde irgendwo in meinem Hals schlagen und mir die Luft abschnüren. Ich wäre total, im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, todunglücklich mit dieser Situation und wüsste gar nicht, mit dieser Anspannung umzugehen. Deswegen habe ich so gefragt, welche Gefühle waren bei dir so präsent? Aber was ich so raushöre in dem, wie du es erzählst, ist auch so dieses Zurückversichern, wenn es für euch okay ist, dann habe ich mein Bestes getan und dann habe ich es klingt irgendwie ein bisschen banal, aber dann habe ich meinen Job gut gemacht oder dann habe ich, ne, dann konnte ich ja diese besondere Situation irgendwie aufnehmen.
Ja, also es passiert ja mit oder ohne mir vor Ort.
Ja, das stimmt.
Mhm. Und es ist ja, wenn ich eine Doku drehe und die Doku ist vorbei und ich verlasse den Ort, sehe ich diese Person auch nicht mehr. So.
Okay.
Und es ist immer ein Abschied. Und es ist immer ein extremes Eintauchen in Lebenswelten und Emotionen und dann aber ein sehr abruptes Ende.
Ja.
Meistens. Mhm. Das ist generell schwierig oder hart. Aber das war nie das Problem für mich. Für mich war die größere Frage wirklich, wie das funktioniert, wie die das angehen wollen und dass man das auf eine Art und Weise machen kann, ohne dass man nicht so viel eingreift in die Situation und dass man das, was da passiert, irgendwie nicht stört.
Mhm. Ja.
Und dass auch nichts schief geht, weil da gibt es keine Wiederholungen.
Ja, das ist auch ein riesiger Druck. Ja. Das finde ich total spannend, was du da beschreibst. Also wirklich so die, ich beschreibe das jetzt mal oder ich bezeichne das mal als auch wirklich total tolle Fähigkeit von dir zu sagen, ich kann gut abschließen und ich kann das auch von mir in dem Moment trennen, weil das sozusagen ein Filmprojekt ist, was ich für einen bestimmten Zeitraum begleite und dann danach ist das auch zu Ende. Also ich kann mir vorstellen, dass das eben nicht jeder kann, weil häufig ja auch einfach irgendwann, gerade beim Dokumentarfilm, vielleicht so die Grenzen verschwimmen oder man merkt, man ist dann auf einmal doch sehr nah an der Person dran, die man begleitet. Und hör bei dir da aber auch eine sehr starke, also so wirklich so sehr reflektiert und sehr klar raus, dass du das auch wirklich gut danach ablegen kannst oder auch sagen kannst, genau, es wäre mit oder ohne mir passiert und ich begleite das und das ist meine Rolle und danach ist diese Rolle auch zu Ende.
Ja, aber ich denke auch, dass es in der Vorstellung viel schrecklicher ist oder schlimmer ist, als die Realität dann tatsächlich ist, weil das ist jetzt kein unerwarteter Unfall oder so. Also es passiert jetzt nicht, es wird niemand aus dem Leben gerissen und man ist nicht vorbereitet drauf. Mhm. Es ist ein sehr langer Prozess, der da zu diesem Ziel führt. Und es ist auch ein sehr schöner Prozess tatsächlich. Dieser Vorbereitungsprozess ist für die Familie natürlich extrem.
Kannst du dir noch mal ein bisschen beschreiben, diesen Vorbereitungsprozess, was da passiert, welche Schritte da passieren, bevor man dann letztendlich dieses Medikament auch bekommt, was intravenös verabreicht wird?
Ja, also ich meinte gar nicht den Ach so. Prozess ja, an dem Tag tatsächlich, sondern den Vorbereitungsprozess in den Jahren davor oder in den Monaten davor. Weil das ist halt alles, was im Kopf passiert und dass man da irgendwie das akzeptieren muss, dass das passieren wird. Und einfach dieses Bürokratische, was gemacht werden muss. Also man muss ja sich dort anmelden, dann muss man irgendwie diverse Formulare ausfüllen, dann genau diese ganzen Belege bringen und das alles mit der Schweiz und Australien verknüpft und dann natürlich die persönlichen Ansprüche, die diese drei Frauen auch alle haben. Und das ist natürlich eine permanent über Monate andauernde emotionale Belastung. Und dann vor Ort ist man, glaube ich, also sie waren komplett in einer anderen Geisteswelt. Dann ist es wirklich so, in 3 Tagen nochmal verabschieden und diese Vorgänge irgendwie in die Wege leiten und diese Treffen. Ja, das ist schon heftig. Und dann, da nimmt man sich auch als Person, die da dabei ist, total zurück. Also wie kommt man dann dazu, sich darüber Gedanken zu machen, dass das für mich dann schlimm wäre? Also ist es ja in Wahrheit nicht. Weil ich bin eher dankbar, dass ich das sehen darf und dass ich da was mitnehmen kann fürs eigene Leben. Also ich glaube, das ist alles auch im Gedanken davor, diese Angst, die man da hat. Und vor Ort ist das dann nicht mehr so. Aber ein anderer Aspekt ist natürlich immer, die Technik schützt einen ja auch. Mhm. Also die Kamera ist ja wie ein
Schutzschild so ein bisschen.
Ja, wie ein Schutzschild. Mhm. Aber ich habe versucht, also bei dem Moment, wo sie sich dann das Medikament gegeben hat, bin ich eigentlich auf der Bettkante gesessen mit der Kamera.
Also ganz nah.
Direkt daneben. Ja. Und ich habe versucht auch hinzuschauen, damit ich es jetzt auch als Realität wahrnehme und nicht nur als Screen
gefiltert
auf dem sozusagen. Bild, weil ich da schon eher die Angst hätte, dass es dann ein komischer Mix wird in der Erinnerung, ob das jetzt Realität ist oder nicht. Ist es natürlich, aber es ist so eine Stress- oder so eine total fokussierte Situation. Genau, und ich wollte schon, dass man das abspeichert, als das passiert jetzt gerade wirklich. Und nicht nur auf dem Screen. Das war irgendwie wichtig. Aber ansonsten war es nicht schlimm. Also es war ein friedlicher Prozess eigentlich.
Hast du Laura erst an diesem Tag kennengelernt?
Ich habe sie, genau, also in der Schweiz kennengelernt, ja. So 3 oder 4 Tage.
Vorher, davor. Vor diesem, also man bekommt dann eben diesen Termin, wo man auch vorher dann nochmal Gespräche mit diversen Ärzten hat und dem Anästhesisten, der eben auch dieses Medikament einem verabreicht.
Ja.
Und dann ist man in einer Art, also das, was war das? War das so eine Art Es war kein Krankenhaus, sondern es war ein spezieller Ort mit einem Bett hergerichtet. Also man konnte das jetzt nicht bei sich im Hotelzimmer machen oder so, sondern die hatten da einen extra Ort, wo man dann hinkam.
Genau, ja. Es ist für Ausländer gar nicht so leicht in der Schweiz, das zu machen, weil da darf man auch nicht ins Krankenhaus und so weiter. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich eine eigene Firma, unter Anführungszeichen, die das macht. Ja. Also es ist getrennt vom klassischen Gesundheitssystem. Und deswegen sind das auch andere Orte und man darf auch nicht ins Krankenhaus gehen. Das heißt, dieses Arztgespräch gibt es im Hotelzimmer oder in dem Fall war es ein Hotelzimmer. Und dann gibt es einen eigenen Ort, wo das dann gemacht wird. Und ja, das war schon ein bisschen absurd, weil man ist dann so ein bisschen durchs Industriegebiet gefahren und dann war da irgendwo dieser Ort. Mhm. Mhm. Also dieser Weg dorthin war jetzt nicht so romantisch. Aber der Prozess an sich war dann eigentlich total in Ordnung. Aber was in dem Film geht es ja gar nicht so um diese, um wie das System funktioniert, sondern es ist eigentlich wirklich ein Porträt über diese Frauen. Das wäre natürlich ein anderer sehr spannender Film. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch ein paar. Aber auch diese Institution oder Institutionen, die das machen, wie das funktioniert. Und die ganzen, was man daran gut findet, was man daran schlecht findet, das ist eigentlich ein eigenes Thema. Absolut. Das in dem Film gar nicht so behandelt werden konnte. Vor allem auch, weil Laura das auch als aktivistischen Film gesehen hat oder quasi ihrer Tochter und ihrer Enkelin aufgetragen hat, dass sie einen aktivistischen Film darüber machen, weil sie wirklich eine ganz resolute Frau war. Und die sagt, so, sie macht das jetzt, aber sie will, dass das in Australien auch geht. Und,
Es gibt da so eine ganz spannende Stelle, eben wo es das Aufklärungsgespräch gibt im Hotelzimmer von dem Anästhesisten und dem Arzt oder dem, und wo dann auch nochmal erklärt wird, dass das Medikament, was sie bekommt, um friedlich einzuschlafen, worüber sie dann auch aufgeklärt wird, wie das funktioniert, dass in den Niederlanden jeder ab einem gewissen Alter dieses Medikament, wenn er oder sie es möchte, es bekommt und für sich hat sozusagen zu Hause und jederzeit entscheiden kann, ob man das nehmen möchte. Oder habe ich das richtig verstanden?
Nein, also ich weiß jetzt nicht, was jetzt die aktuellen Gesetze sind, aber ich glaube, das war die Idealvorstellung dieses Arztes, dass jeder zu Hause, jede Person eine Pille haben sollte, mit der man sich mehr oder weniger suizidieren kann. Mhm. Ist extrem problematischer Gedanke, finde ich.
Also, ja.
Und dieser Arzt ist auch, also der teilt schon die Meinungen. Aber für die Laura war es ein super Prozess. Für sie war es irgendwie gut und er hat den auch idealisiert. Und in dem, so wie das da gelaufen ist, sehe ich da auch überhaupt keine Problematiken. Das war alles super. Mhm. Aber nein, diese Pille, das fanden dann alle in dem Ort, in der Situation, in der es passiert wäre. Und man muss dazu sagen, die waren halt natürlich mental ganz woanders. Und die Laura meinte dann, ja, wenn es diese Pille gäbe, dann hätte sie ja noch 5 Jahre weiterleben können, weil dann kann sie jederzeit entscheiden. Wenn es jetzt nicht mehr passt, dann nimmt sie die und dann ist es vorbei. Und der Gedanke, dass die Mutter oder die Oma dann noch 5 Jahre weitergelebt hätte, wenn es das gegeben hätte, ist natürlich fatal, 2 Tage vor dem.
Genau, diesen Gedanken fand ich nämlich spannend aus dieser Szene. Was das mit ihr gemacht hätte, würde es solch ein System geben? Also ja, problematisch erstmal. Tatsächlich hätte es ja schon viel verändert, wenn es eben die Möglichkeit, die sie in der Schweiz hatte, in Australien geben würde, wäre das ja auch schon mal ein anderer Schritt oder eine andere Überlegung, unabhängig davon, ob man das jetzt unterstützt oder nicht. Fand ich das sehr spannend aus der Szene heraus, was das, dieses Gedankenspiel mit ihr macht und auch dann auf einmal so locker zu sagen, 2 Tage vor dem eigentlichen Termin, ja, dann hätte ich auf jeden Fall jetzt noch 5 oder 10 Jahre weitergelebt, weil ich irgendwie weiß, es gibt für mich greifbar diese Option und ich muss nicht leiden, wenn mir was Blödes zu Hause passiert oder ich dann von heute auf morgen eben nicht mehr so autonom agieren kann.
Ja, genau. Mhm. Nein, aber filmisch natürlich eine wahnsinnig, also intensive Szene, ja.
Wie hast du dich technisch vorbereitet?
Also technisch war es vorerst mal, also ich hab wieder dasselbe Kamerasystem verwendet, was ich selbst habe. Also das in dem Fall war es eine Canon C300 Mark II. Mhm. Und da weiß ich, wie das funktioniert und die kann ich irgendwie blind bedienen. Und das war mal das Erste, da musste ich nicht viel nachdenken. Weil genau in so einer Situation will man nicht über Technik nachdenken müssen. Und das Zweite, was noch wichtiger für mich, dass man eine Tonperson dabei hat, auf die man sich verlassen kann. Und da gab es dann tatsächlich Probleme, dass ich Leute finde, die das machen wollen. Also da gab es, wir haben viele abgesagt, die ich kenne, denen ich vertraut hätte. Und in der Schweiz hätte ich vielleicht noch wen gefunden, aber mir war das dann in der Kurzfristigkeit auch zu unsicher.
Heißt jemand ganz neu. War der Grund, weil Ihnen das Thema zu kontrovers ist, weil Sie vielleicht selber die Sterbehilfe nicht unterstützen oder weil Sie wirklich sagen, ich kann nicht in einem Raum sein, während ein Mensch stirbt?
Ich glaube eher die Angst davor. Also die vor dieser persönlichen Auseinandersetzung damit. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwer gesagt hätte, na, Sterbehilfe auf gar keinen Fall. Also ich glaube, da sind alle irgendwie gesprächsbereit. Oder es ist ja, also in der Idealform gibt es sogar keinen Grund, dass man das nicht machen sollte. Aber im individuellen Fall gibt es natürlich schon große Unterschiede. Aber vor allem institutionell, glaube ich, muss das halt irgendwie einen sehr genauen und kontrollierten Ablauf haben. Aber ja, jedenfalls war das schwierig, da jemanden zu finden. Und deswegen habe ich da den Steven gefragt, der eigentlich auch Kameramann ist, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeite. Und der kennt sich natürlich technisch auch super aus. Und mir war es dann lieber, ich habe eine Person, die mich versteht und ich ihn verstehe. Und wir müssen nicht miteinander kommunizieren müssen, mehr als notwendig. Und dass das quasi einfach auf einer persönlichen Ebene funktioniert. Auch wenn da jetzt natürlich technisch bessere Tonmenschen geben würde. Aber das war jetzt ja nicht so wichtig.
Ja. Steven Heise hat dich unterstützt und hat dich eben dir den Rücken gestärkt, was den Ton angeht. Was hattest du sonst in dem Raum noch aufgebaut? Oder kanntest du den Raum vorher? Verzeihung.
Die Tage bis dorthin waren eigentlich relativ klassisch, einfach eine Kamera und so weiter. Und für den Raum, da war natürlich das größte Thema, man darf es nicht verpassen in irgendeiner Form. Also auch wenn zu 99% aller Fälle die Kamera nicht ausfällt, was ist, wenn sie doch ausfällt? Oder was ist, wenn der Akku ausgeht? Oder wenn die Speicherkarte voll ist? Oder irgendwas, was man nicht vorhersehen kann, passiert und dann hat man es nicht aufgezeichnet. Das war eigentlich meine größte Angst, dass da irgendwas passiert. Das heißt, ich hatte schon mal 3 Kameras mit, nur für den Fall. Einfach ein Backup und dann noch eine dritte, damit man irgendwie auch 2 Kameras im Raum aufstellen kann. Es ist da natürlich nichts passiert technisch, aber wir haben diese 3 Kameras dann aufgestellt. Aber wir waren an diesem Ort davor, auch weil natürlich alle sich das anschauen wollten. Auch Laura sollte ja das sehen, wo das dann passiert. Und dann gab es natürlich, also das ist mit Abstand das absurdeste Auflösungsgespräch gewesen, das ich bisher hatte. Also man redet drüber mit der Tochter und der Enkelin der Person, die dann dort sterben wird, wie man das jetzt dann auflöst.
Ja.
Es ist eigentlich ein sehr crazy Setup. Und währenddessen wir darüber reden, ist mir aufgefallen, dass das gerade so verrückt ist. Und ich habe dann natürlich die Kamera eingeschaltet und ich dachte, okay, das muss man jetzt irgendwie dann auch mitfilmen. Aber das ist dann natürlich nicht im Film gelandet, aber es war so absurd. Aber ja, nein, wir haben uns dann dafür entschieden, einfach diese 3 Kameras hinzustellen, also zumindest mal 2 aufs Stativ zu stellen, sodass man entscheiden könnte, dass ich im Raum bin oder nicht im Raum bin.
Okay, also diese Flexibilität zu haben, wenn man merkt, es ist einfach gerade zu angespannt.
Selbst, man kann ja davor helfen. Sprechen, so viel man will, aber in dieser Situation weiß man nicht, was passiert.
Ja.
Und es hätte ja sein können, dass die Laura dann sagt, oh, es ist irgendwie, bitte geht's alle aus dem Raum, oder? Und was macht man dann? Und nein, ich hatte da auch Gespräch mit der Laura, ob sie das will, dass ich im Raum bin, oder ob sie das nicht will. Und sie hat gemeint, nein, unbedingt sollte ich dabei sein. Mhm. Und das war mir ganz wichtig, dass sie das selber sagt.
Ja.
Und das auch, also im Gegenteil sogar will, dass ich da bin. Und dann wollten sie sich natürlich versichern, ob das für mich okay ist. Und ich habe gesagt, wenn es für euch okay ist, für mich ist es auch okay. Ich wollte halt auf keinen Fall diesen Prozess stören oder ihre Verabschiedung stören. Aber sie haben das dann komplett ausgeblendet. Im Nachhinein haben sie dann gesagt, sie haben gar nicht mehr bemerkt, dass ich im Raum war. Also,
ja.
Und ich bin
obwohl
aber,
du direkt auf der Bettkante
ich
warst.
Ich bin direkt daneben gesessen. Weil selbst wenn die Kameras dort stehen und aufzeichnen und alles läuft, dann kommt ja dieser Anästhesist rein und dann kommt noch eine andere Person rein, die das dokumentieren muss. Das muss ja auch alles aufgezeichnet werden. Ich meine, in dem Fall hatten wir alles aufgezeichnet, aber die müssen das rein rechtlich selber machen. Mhm. Das heißt, du hast plötzlich zwei Personen mehr im Raum und keine Ahnung, stellt sich einer vor die Kamera, ist das Bild weg oder einer läuft aufs Stativ und das Bild ist weg.
Oder knallt das heißt, irgendwo gegen die Technik oder was auch.
Ja, das heißt, die einzige hundertprozentige Chance, dass man kontrollieren kann, dass das aufgezeichnet ist, wenn ich halt selber die Kamera in der Hand habe und daneben sitze. Und so haben wir das dann auch gemacht. Ja.
Man kann ja vielleicht kurz zur Bebilderung sagen, also man kommt, der Raum ist, ich lasse mal die Ecke, die es hinten gibt, im Raum weg, sondern sag mal ganz einfach, es ist wirklich ein rechteckiger Raum. Man kommt da rein und hat dann direkt links das Bett aufgebaut. Rechts gibt es dann noch irgendwie ein Tischchen oder eine Abstellmöglichkeit. Auf jeden Fall recht viel Raum, wo ihr euch positionieren konntet wahrscheinlich. Mhm. Und im Raum gab es, wenn man halt links durch die Tür geht, eben das Bett. Rechts vom Bett stand die Ampulle und das Mittel, was dann quasi in die Vene reinläuft. Links am Bett haben sich Tochter und Mutter dazugesetzt. Nee, Quatsch, die Mutter war links und rechts hatte sich doch zeitweise die Sam dazugesetzt, ne? Ins Bett gelegt am Anfang, beim Abschied davor und ist dann später aber genau, rübergegangen.
Genau, ja.
Und die Kameras, wo habt ihr die positioniert? Also jeweils quasi am Fußende des Bettes und du saßt dann auf der Bettkante rechts.
Genau. Also ich saß auf einem Sessel, glaube ich, direkt vor der Bettkante und die Totale hat mich dann quasi rausgehalten aus dem Bild und dann gab es noch eine Nahe auf die Laura.
Ja.
Und das war schon auch so ein Gespräch oder auch ein Herausfinden, macht man diese Nahe. Also ich glaube, in einem Spielfilm und wenn ich jetzt an Filmakademie-Zeiten zurückdenke und Haneke-Unterricht und so weiter, und der würde natürlich bei so einer Szene, wenn sie inszeniert ist, eigentlich nur die Totale stehen lassen und fertig, weil die ist eh so emotional, man muss da irgendwie nicht nah dran sein. Mhm. Beziehungsweise ist es dann auch vom Spiel wahrscheinlich besser, und weil wie spielt man das? Und dadurch, dass das ja aber so eine einzigartige Situation war und das selten sieht und filmt, haben wir uns dann eigentlich fürs Gegenteil entschieden. Aber immer noch mit der Option, du musst sie ja nicht verwenden im Schnitt. Also sie konnten das dann frei wählen. Aber es war dann auch noch so viel Gespräch davor, dass man gar nicht hätte covern können. Und da will man irgendwie keinen Augenblick verpassen. Und da hat sich auch noch so viel, da war noch so viel Emotion auch da, natürlich in den Gesichtern von allen dreien. Und ja, Gott sei Dank hatten wir die, weil
Wie lange hat das zeitlich komplett gedauert? Also es gab ja wirklich auch erstmal, man kommt da an, die hatten erstmal die Möglichkeit, es sich in dem Bett gemütlich zu machen, also in erster Linie Laura, aber auch, wie gesagt, die Enkelin hat sich auch erstmal eine Zeit lang mit dazugelegt. Die haben noch einen Sekt getrunken und hatten dann auch die Möglichkeit zu entscheiden, wann die Vene sozusagen gelegt wird, wann der Zugang gelegt wird. Und dann auch erstmal nochmal Zeit, bis dann wirklich der Wirkstoff reinkommt. Vorher war das wirklich nur so eine Natrium-Kochsalzlösung.
Ja.
Und dann hieß es, der Wirkstoff, wenn er dann durchläuft, braucht so circa 30 Sekunden, bis sie schläfrig wird, 20 bis 30 Sekunden. Und dann nochmal so circa 2 Minuten, bis man wirklich eigentlich sagen kann, der Körper ist jetzt klinisch tot.
Mhm.
Wie lange warst du dabei?
Also ich glaube, wir sind so gegen 10 wahrscheinlich dort angekommen und dann, oder vielleicht früher, ich weiß es nicht mehr genau, es waren aber mehrere Stunden auf jeden Fall. Ja, und das ist auch dort so, dass man sich die Zeit nehmen kann, so lange wie man braucht.
Um halb zwei oder so.
Da drängt jetzt niemand dran oder so, ja.
Um halb zwei oder so hat sie dann gesagt, jetzt ist Zeit für mich zu gehen. Und der Moment, sie nimmt dieses Medikament und du bist auf der Bettkante. Wie ging es für dich dann weiter? Wie hast du diese Zeit vorne an der Bettkante, nachdem sie, es gibt ja dann so einen kleinen Hebel, den sie in Bewegung setzt, damit dann eben das Gift durchläuft. Wie hast du diese Zeit da empfunden? Wie ist das für dich gelaufen?
Da denkt man nicht, da funktioniert man halt einfach. Mhm. Dann macht man einfach, das geht ja auch total schnell. Also in Wahrheit, die Vorbereitung dauert mehrere Stunden, aber das geht dann in Sekunden. Also ab dem Hebel, also wirklich 30 Sekunden, wie du gesagt hast, also ab dem Zeitpunkt, wo sie das betätigt, ist sie dann eingeschlafen gleich. 30 Sekunden später. Und da hat man dann nicht Zeit nachzudenken, ah, was mache ich jetzt, mache ich dann das? Oder, sondern dann, natürlich geht man es durch, immer mal wieder so im Kopf. Sie kriegt das ja auch sehr genau erklärt, was passiert.
Mhm.
Und dann ist es einfach, ja, machen.
Wann war für dich der Moment zu sagen, okay, ich gehe jetzt von der Bettkante runter, ich distanziere mich jetzt, ich mache Raum, ich lasse die jetzt. Gab es einen Moment, wo du dachtest, okay, ich gehe jetzt aus dieser Szenerie raus? Oder also wann war für dich der Moment, rauszugehen oder zu sagen, jetzt ist hier die Szene zu Ende?
Ich kann das gar nicht mehr rückwirkend so genau nachvollziehen, aber man spürt das einfach. Also man muss da immer ein bisschen reinspüren. Das ist jetzt nicht so ein, also man fragt dann nicht mal dazwischen, hey, wie lange wollt ihr noch, also soll ich mal rausgehen oder?
Oh Gott.
Also man spürt da einfach mal so rein, dass es ist einfach so eine emotionale Situation. Und ich glaube, dass dieses Gespür ist, glaube ich, wichtig zu haben, wenn man Dokumentarfilme macht, so generell. Es war ja auch insgesamt bei diesem Film jetzt gar nicht so das Technische oder das, was eine Kameraperson vielleicht sonst gerne macht, einfach irgendwie Bilder, schöne Bilder suchen oder die Szenen irgendwie einrichten oder was auch immer, sondern da ging es jetzt eigentlich mehr darum, die Momente, die wahrhaftigen Momente zwischen den Personen einzufangen und die zu haben und immer aufmerksam zu sein, wann etwas passieren könnte. Ja, einfach da geht es nicht so um, man spricht mit der Regie, was machen wir als nächstes, sondern es ist einfach ein Dabeisein.
Eine Eigenverantwortung auch, ja. Und man muss ja auch sagen, den Prozess danach habt ihr auch noch weiter begleitet. Also kam ja dann die Polizei dazu, die nämlich halt eben in solchen Situationen auch abklären muss, dass hier jetzt in dem Falle kein Mord oder ähnliches passiert ist und das dann auch aufnimmt. Und das habt ihr ja auch dann weiter gefilmt. Das heißt, für dich ging es von dieser, ich nenne sie mal extreme Szene, ja dann auch direkt weiter mit dem, was dann halt so kommt an Schritten.
Ja. Also man hat dazwischen schon ich weiß, dass wir eine Art kurze Auszeit hatten, auf jeden Fall, weil die Polizei kommt dann auch nicht sofort. Das hat dann sicher eine Stunde gedauert, bis die da waren. Und dann waren Sam und Kathy natürlich nochmal in dem Raum drinnen. Da haben wir dann auch nichts mehr gefilmt natürlich. Mhm. Und da gab es schon eine gewisse Distanz. Aber meist in diesem Tag ist man schon so permanent auf Spannung.
Natürlich. Wann war für dich der Moment, wo du dachtest, okay, jetzt gucke ich schnell nach dem Material? Hast du das in dieser Stunde gemacht oder hast du gesagt, nee, ich gucke da jetzt nicht nochmal rein?
Ja, oh ja, ja, ich glaube, ich habe sofort reingeschaut, ob hier alles drauf ist. Ja. Natürlich. Also das war wohl, ja.
Okay.
Klar. Das war ja die größte Angst von Beginn an, dass irgendwas nicht funktioniert, rein so von der Aufzeichnung her oder irgendwie. Klar. Das war eigentlich meine allergrößte Sorge. Alles andere war gar nicht so ein Thema, finde ich. Also schon auch, aber natürlich, das kann man nicht leugnen, aber das war meine Nummer eins Sorge. Dass man das alles macht und dann kann man ihnen nichts geben.
Horrorvorstellung. Auch hier nochmal die Frage, was Gesetz des Falles, du würdest nochmal solch etwas Ähnliches drehen. Gibt es was du anders machen würdest, was du mitgenommen hast, wo du dachtest, oh, hier hätte ich gerne noch dieses oder jenes gehabt oder gemacht, das würde ich beim nächsten Mal doch anders machen? Oder sagst du im Großen und Ganzen, lief das gut?
Also so von der Herangehensweise, glaube ich, war das alles richtig. Ich glaube, ich hätte gern noch mehr Zeit einfach gehabt, so, aber das geht in dem Fall war es nicht möglich, mit der Regie einfach in Ruhe zu besprechen, was sie gern hätten oder was man in bestimmten Situationen dann macht oder nicht macht oder so und so weiter. Aber so wie der Film jetzt dann ist, glaube ich, hat das alles genau so gepasst. Ich glaube, es wäre nur, manchmal dachte ich beim Filmen, also Aspekte, die ich persönlich spannend finde, als Nicht-Familienmitglied. Mhm. Einfach so, wie Abläufe dort so funktionieren.
Ja.
Und sowas. Aber das ist ein anderer Film. Und das, aber ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, wie sie den gestalten wollen. Das wäre spannend gewesen im Vorfeld noch.
Seid ihr noch in Kontakt? Zusammen.
Ja, ja.
Ist der Film schon in irgendeiner Form online gegangen, gezeigt worden und wenn ja, wo?
Er ist in Australien auf mehreren Festivals gelaufen, ist auf dem nationalen TV als Zweiteiler gelaufen, ist dort auch in der Mediathek abrufbar. Aber der Vertrieb, der internationale Vertrieb, der die Rechte jetzt an diesem Film hat, hat den noch nicht irgendwie, also es gibt auf keinem Streamer den Film zu sehen, was sehr schade ist, finde ich. Aber was da genau die weitere Verwertung ist, ich glaube, da sind sie auch selber ein bisschen unglücklich, dass das noch nicht irgendwie verfügbar ist. Ja.
Dann hoffen wir, dass es da noch einen guten Weg findet, denn es ist ein wichtiges Thema, was eben auch gerade in der Gesellschaft diskutiert werden sollte. Und wie du schon sagtest, Gesprächsbereitschaft gab es von den Menschen, mit denen du gearbeitet hast, jeweils. Und genau dazu, solch einen Film sehen zu können, ist, glaube ich, super hilfreich, um dieses ja auch sehr bisher noch diese Art Blackbox, wo man gar nicht weiß, was passiert denn da so oder was muss man da alles so tun oder wie schnell zückt denn da jemand das Gift oder eben wie viele Schritte braucht es erstmal und man hat auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, das auch in die Gesellschaft zu geben, um darüber zu reden. Ein super wichtiger Film, ein super wichtiger Beitrag.
Ja, total, total wichtig, darüber zu sprechen. Ich finde, der Film kann aber noch mehr als nur über das Thema an sich zu berichten, sondern einfach generell eine Auseinandersetzung mit dem Sterben oder wie man sich darauf vorbereitet oder dass man es nicht wegschieben muss permanent, sondern sich damit auseinandersetzt, dass das passiert. Und ich finde auch eine Szene ganz schön, wo sie, schön und einfach sagen, wo sie sagt so, du kannst mich, also zur Enkelin, du kannst mich nicht für immer haben, ich werde sowieso sterben, aber ob es jetzt ist oder in 2 Jahren, aber es wird kommen, du musst dich damit abfinden.
Ja.
Ein anderer Satz, der drin vorkommt, den fand ich auch ganz spannend, dass die Großelterngeneration sie quasi darauf vorbereitet, wie das ist, wenn die eigenen Eltern mal sterben und so weiter. Also so wie eine Art Schulung. Das fand ich ganz interessant. Ja. Und dann gab es auch bei diesem Tischgespräch, zum Beispiel auch die Frage, ob die Sam schon mal eine Leiche gesehen hat. Und sie hat gesagt, nein, hat sie ihn noch nie gesehen. So, und das ist ja eigentlich auch seltsam. Warum sehen wir eigentlich keine toten Körper? Obwohl die ja, ich meine,
überall
zum Leben dazugehören. Also, da gibt es dann so ein Stigma da. Dann hat man so Angst davor. Und darum hat man dann auch vielleicht Angst, wie du sagtest, vor dieser Filmanfrage. Aber gleichzeitig ist es ein großer Bestandteil des Lebens, dass das ja.
Ja, wir als Gesellschaft tabuisieren den Tod sehr stark und er kommt in unserem Alltag überhaupt nicht vor. Und es ist wichtig, sich mehr damit auseinanderzusetzen und sich auch zu überlegen, warum ist unsere Gesellschaft so geworden. Also es ist ja auch ein Prozess aber nochmal ein ganz eigenes Thema, aber wie sich das vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Also vielleicht noch die Generation unserer Großeltern oder Urgroßeltern, da ist man natürlich mit den jeweiligen toten Körpern der Angehörigen noch ganz anders umgegangen. Man hatte dann vielleicht auch viel öfter irgendwie offene Särge bei der Beerdigung oder man hat teilweise die Verstorbenen auch noch recht lange bei sich zu Hause gehabt und in irgendeiner Form aufgebahrt. Da gab es auch eine ganz andere Berührung mit dem Tod, als das heute der Fall ist. Ja, ganz eigenes Thema. Voll schön, dass wir darüber reden konnten und auch über die Arbeit bei diesem Film. Wir haben ja noch ein drittes Projekt, was dein ganz eigenes Projekt ist, nämlich Mein Name ist Najla. Worum geht's in Najla und was war da vielleicht das Besondere, wo du sagtest, ja, da gab es auch eine extreme Situation, mit der ich erstmal lernen musste, umzugehen?
Also, Mein Name ist Najla ist ein Dokumentarfilm, auch ein Porträt über eine Frau, die geboren ist in einem Flüchtlingscamp an der Grenze von Algerien zur Westsahara. Und das ist jetzt kein klassisches Flüchtlingscamp, weil die bestehen schon seit über 40 Jahren. Und die Westsaharis mussten quasi, ein großer Teil der Bevölkerung musste fliehen vom Krieg mit Marokko. Marokko hat quasi die Westsahara besetzt. Und die ursprünglichen Bewohner der Westsahara leben jetzt unterjocht quasi im eigenen Land oder in diesen Camps. Und in diesen Camps leben 250 bis 300.000 Menschen. Und das weiß eigentlich fast niemand mehr. Zumindest in unserer Generation. Ich habe mit älteren Personen gesprochen, da war das, weil das aktuell ein Konflikt war, noch ein bisschen in Erinnerung, aber ich wusste auch zum Beispiel überhaupt nichts davon. Und in Kontakt mit der Najla bin ich gekommen, weil ein anderes Kurzdokumentarfilmprojekt, wo sie Teil davon war, hätte weitergeführt werden sollen von einer amerikanischen Regisseurin, die aber wiederum keine Regisseurin war und auch nicht mehr ist, sondern die hat halt nur diesen einen Film gemacht und hat sich aber gedacht, die Najla war in Wien Au-pair und noch eine Woche da und irgendwie über mehrere Ecken ist sie zu mir gekommen und ich habe dann quasi die letzte Woche, wie die Najla noch in Wien war, mitgefilmt und dann war ich so perplex von ihr als Person, weil die so eloquent war und irgendwie so eine Weisheit hatte, obwohl die damals irgendwie Mitte 20 war. Und ich habe mir gedacht, so, was ist hier los? Was ist das für eine Person? Was ist das für ein Konflikt? Und ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und so eine aufgeschlossene junge Muslimin und hat so viele Vorurteile irgendwie widerlegt. Mhm. Und das war nicht sehr spannend. Und dann, obwohl dieses andere Projekt nicht weitergegangen ist, habe ich mir gedacht, da muss ich irgendwie dranbleiben. Und das war so vor circa 10 Jahren und dann habe ich so regelmäßig, wann sich es halt irgendwie zeitlich und finanziell bei mir ausgegangen ist, da irgendwie weitergemacht, so in kurzen Häppchen. Und jetzt habe ich endlich eine Filmförderung bekommen.
Yes.
Ich muss das noch schließen, die Finanzierung, was gar nicht so leicht ist, aber jetzt kann dieser Film mal weitergemacht werden und fertiggestellt werden vor allem. Und im Prinzip ist es, ich begleite sie auf ihrem Lebensweg und sie ist Aktivistin und ist so ein Vermittler zwischen den Welten, weil sie sehr gut Englisch spricht und sie spricht ein bisschen Deutsch und Spanisch sowieso, weil das eine spanische Kolonie war früher. Und ist jetzt auch Mutter und jetzt bin ich schwanger mit dem zweiten Kind. Und das alles da unter einen Hut zu bringen, ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe und ja, auf jeden Fall erzählenswert.
Auf jeden Fall auch also als du mir von dem Projekt erzähltest, und ich verstehe, das ist auch das gewesen, was dich auch so neugierig gemacht hat. Sie sagt das auch so schön in dem Trailer, den ich sehen durfte. I tell everybody about this conflict because in the moment I say I came from West Sahara, people are asking, from where? This peacefully people must be an example for the rest of the world. Also einmal, dass man diesen Konflikt gar nicht mehr präsent hat, so wie du es ja gerade schon gesagt hast, und aber auch, dass sie auch dafür steht, wie friedvoll die Leute eigentlich an der Lösung orientiert sind. Mhm. Und dass du das so lange begleitest. Also in diesem Trailer, den ich sehen durfte, der knapp 10 Minuten geht, wo du ja diese verschiedenen Stationen der jungen Frau, die dich so beeindruckt, hin zur, sie wird Mutter, du bist sogar vor Ort im Krankenhaus. Mhm. Ja. Und das sind ja auch total intime Szenen, wo ich auch dachte so, wow, das ist sicherlich auch also sehr, sehr, sehr aufregend, bei sowas dabei sein zu können und gleichzeitig immer zu gucken, wo wahre ich eine Grenze? Also gibt es irgendwann auch Situationen, und ich glaube, von so einer Situation wirst du auch gleich erzählen, wo man gerade nicht weiß, ob man zu weit geht, ob man eine Grenze überschreitet, ob man vielleicht auch eine Privatsphäre beschneidet. Wie hast du das erlebt?
Ja, also das ist auch so wie in den anderen Dokumentarfilmen oder auch bei Laura's Choice. Man muss einen persönlichen Zugang finden. Also man muss nicht, man kann auch eine Distanz wahren und das irgendwie von der Entfernung beobachten. Aber in dem Fall, wenn man so ein Porträt macht, oder für mich ist es wichtig, dass da eine Vertrauensebene da ist und dass man irgendwie zulässt, dass man da in so eine Realität eintaucht, und das war irgendwie sehr wichtig, und die Nashla war da extrem einladend, und sie will ja auch, dass das einer breiteren Öffentlichkeit gezeigt wird, wie die Situation dort ist und was so passiert. Aber dann gibt es natürlich Situationen, wo sie so involviert ist oder so emotional involviert ist in ihrem Alltag, dass man dann nicht mehr in Kontakt treten kann währenddessen. Mhm. Und das ist ja eigentlich irgendwie eine Parallele auch zu Laura's Choice, wo man dann sagt so, okay, jetzt passiert jetzt da was, aber ich kann jetzt nicht mit der Regie in Kontakt treten. In dem Fall bin ich ja selber die Regie. Mhm. Aber auch meine wichtigste Partnerin, die Protagonistin, ist ja quasi auch ein Ansprechpartner. Und die Situation war die, dass ihre Schwester einen schweren Autounfall hatte. Und dann kamen regelmäßig Anrufe, dass die im Krankenhaus liegt. Und dann gab es wieder keinen Anruf. Dann musste man irgendwie warten, was passiert. Und es gab so irgendwie so einen Informationsfluss. Und ich war mit einem Schulkollegen von mir dort, der Journalist ist und auch den das auch interessiert hat, und wir sind da zu zweit gesessen und haben diese Szene beobachtet und haben nur gespürt, da ist jetzt gerade was, da passiert jetzt gerade was. Und natürlich habe ich dann irgendwie mitgefilmt, und Schritt für Schritt ist es aber immer so emotionaler geworden, und mit uns hat niemand mehr gesprochen, und es war schon so ein unangenehmes Gefühl irgendwie, dass man da, also als Person, die anwesend ist und das erlebt, und merkt, da passiert jetzt gerade was möglicherweise Schlimmes, und dann als Filmemacher, der da ist und das ja eigentlich dokumentiert, und gleichzeitig in dieser Situation kann man nicht reingehen und sagen so, hey, Entschuldigung, weiß ich, ist gerade schlimm, aber ist okay, wenn ich weiterfilme oder nicht? Das heißt, das muss ich mit mir selber ausmachen.
Ja.
Und ich kann es auch nicht mit meinen Filmteam-Kollegen besprechen, weil ich bin allein dort. Oder? Das heißt, man filmt irgendwie weiter. Und die Situation war dann die, dass der Anruf kam, dass sie verstorben ist. Und das haben wir natürlich nicht verstanden, aber man hat es dann einfach gemerkt. Und die Nashla hatte natürlich einen emotionalen Zusammenbruch. Und das war der, das war dann so der Moment, wo ich dachte, so, ich kann das jetzt, ich kann jetzt nicht mehr filmen, natürlich. Obwohl sie es wahrscheinlich nicht gestört hätte oder nicht in dem Moment, aber auch im Nachhinein. Dann war das halt so, bei mir waren diese Gedankenprozesse, die mehr eher interne Prozesse waren als externe Prozesse. Und da habe ich dann die Kamera irgendwie weggestellt und habe es aber zumindest noch laufen lassen im Ton, weil ich mir dann dachte, ja, ich weiß nicht, das ist einfach so eine Ambivalenz, die man in sich hat, so zwischen einer freundschaftlichen Beziehung und dem Film. Und das ist also, da weiß ich bis heute auch nicht, was da die richtige Herangehensweise ist davon. Ich glaube, das muss auch jeder für sich selber irgendwie finden. Ich habe da auch mit vielen Dokumentarfilm-Memacherinnen gesprochen, wie sie das machen, und manche sind da ganz schmerzbefreit und halten einfach drauf, und manche sagen so, ja, ist eine schwierige Situation, aber ja, hin und her, es gibt keine Antwort, keine wirkliche Antwort darauf.
Na, die richtige Antwort oder das, was wahrscheinlich bei allen, also bei denen, die sagen, ich halte drauf, oder jetzt bei dir, wo du sagst, ich war da sehr ambivalent und habe aber bin dann einen Schritt zurückgegangen und habe zumindest das Bild sozusagen weggelassen und noch den Ton laufen lassen. In beiden Situationen oder in beiden Haltungen, die ich heraushöre, ist ja, solange man in sich nicht merkt, es tut was weh, wenn man das jetzt hier gerade macht oder es fühlt sich nicht richtig an, dass das ein guter Impuls ist, zu sagen, okay, ich verändere was. Sei es, ich mache die Kamera ganz aus oder ich gehe einen Schritt zurück oder ich mache nur das Bild aus oder stelle sie so weg, dass man das Bild nicht sieht. Das ist ja dann in dem Moment das, dass man darauf hört, oder was du auch vorhin sagtest bei Laura's Choice, als du bei ihrem Bettrand saßt und wie lange sitzt man dann da und bleibt dabei, dass man immer so ein bisschen in die Szene reinhorchen muss, was fühlt sich hier jetzt gerade richtig an, was fühlt sich für mich richtig an, weil das ist das, was du dann am Ende wahrscheinlich auch dann nochmal erzählen oder dich erklären kannst. Hast du später nochmal mit Nashla genau über diese Situation gesprochen?
Nicht jetzt über das Filmmaterial an sich, aber natürlich über die Situation.
Klar, ja.
Ja. Aber wie wir dann in Spanien waren, also sie ist für die Geburt des Kindes nach Spanien geflogen. Mhm. Und da habe ich ja mitgefilmt, und da hatten wir natürlich auch viel Zeit zu sprechen. Aber das
du
ist
hast
dann
die
so
Geburt
quasi.
Mitgefilmt?
Ja, jetzt nicht die Geburt an sich, aber
okay.
Davor und direkt danach.
Ja, ja.
Ja. Nein, also im OP war ich nicht.
Auch wieder eine extreme Szene und auch wieder genau dieses Spiel mit. Wo bin ich dabei, wo merke ich, dass ich mich zurückziehe. Bei dieser Szene, die du gerade beschrieben hast, eben mit dem Vorfall der Schwester, die verunglückt ist, das Material ist ja jetzt da, der Film noch nicht fertig. Mhm. Wirst du mit Nashla ins Gespräch gehen, was im Film gezeigt wird oder nicht, gerade explizit, weil du bei dieser Szene eben auch bestimmte Bedenken vielleicht hast? Gehst du mit ihr nochmal ins Gespräch bei der Postproduktion?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich werde sie jetzt nicht im Schnittprozess direkt dabei sitzen haben, was natürlich, ich glaube, das wäre für uns beide jetzt nicht zielführend.
Ja.
Aber sie kriegt natürlich, weil sie der essentielle Teil dieses Films ist, wird sie natürlich den Film sehen. Und dann auch Vetorechte haben, wenn sie sich nicht wohlfühlt.
Ist denn für dich schon klar, dass die Szene raus ist, oder weißt du es noch nicht? Oder wie denkst du jetzt darüber?
Ich glaube, es hat sich durch die Zeit, die Vergangenheit ist, in der Zwischenzeit hat sich das ein bisschen selbst gelöst, zu einem großen Teil, diese Problematik. Weil zu dem Zeitpunkt, wie ich da dort war, wusste ich gar nicht, wie das so weitergeht und wann ich wieder hinfahren kann. Natürlich waren die Dreharbeiten danach beendet, also wir haben danach nicht mehr gedreht, oder ich habe danach nichts mehr gedreht. Mhm. Aber in der Zwischenzeit hat sich es ein bisschen relativiert. Und es ist ja auch dann, man glaubt dann in dem Moment, es ist so ein vielleicht ein total wichtiger Teil des Films, aber rückwirkend betrachtet ist es ein Teil des Films, aber nicht ein sehr wichtiger Teil des Films. Und auch nicht die Szene, weil ich muss es ja nicht zeigen, damit man es erzählen kann. Oder man kann ja einen Teil davon hernehmen. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht groß ausgenutzt werden, diese Szene. Aber es hat mich sehr lang beschäftigt.
Ja.
Also aus Filmemacher moralischer Sicht.
Ja. Was ja auch dafür spricht, dass du genau im richtigen Genre unterwegs bist und genau da eben für dich die Projekte raussuchst, die dich auch emotional, ich sag mal, fordern oder auch du da deinen Blick schärfst und entwickelst. Würdest du rückblickend sagen, du hast für dich in diesem Moment richtig entschieden, also auch mit dem, ich stelle die Kamera zur Seite, ich lasse aber den Ton mitlaufen, oder denkst du jetzt immer noch, das war zu übergriffig oder das war zu viel oder ich hätte draufhalten sollen?
Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also das ist, diese Ambivalenz bleibt leider bestehen zwischen dem,
der. Mit der lebst du weiter.
Genau.
Ja. Wirst du sie gerade noch weiter filmisch begleiten? Sagst du, das Material ist noch nicht zu Ende? Oder bist du tatsächlich schon dabei?
Nein, ist auf keinen Fall zu Ende.
Also
ich plane gerade den nächsten Drehblock.
Okay. Dann lass uns auf jeden Fall wissen, wann der Film zu Ende ist, sodass wir ihn auch hier nochmal promoten können und erzählen können, wo man deinen Film sehen kann und oder wo er unterwegs sein wird, dann hoffentlich auf den Festivals, ja.
Und hoffentlich.
Drücken dir die Daumen. Vielen, vielen Dank an der Stelle für diese ganz verschiedenen Einblicke in diese verschiedenen Projekte, die für sich ganz unterschiedlich herausfordernd waren und auch wirklich diesen inneren Blick von dir, was es auch eben an innerer Haltung bedarf, solche Projekte anzugehen. Ich nehme so ein bisschen mit, nicht zu verkopft zu sein, aber auch nicht zu emotional, sondern auch immer so ein bisschen das auch als ein abschließendes Projekt zu sehen, wo man dann auch irgendwann die eigene Rolle ein Ende hat. Und ich nehme, glaube ich, mit, dass man viel Fragen stellen sollte und sich wohlfühlen sollte mit denen, mit denen man das macht, ob das die Protagonisten und Protagonistinnen sind oder eben das Team, mit dem man unterwegs ist.
Ich muss dazu nur sagen, ich glaube, emotional sollte man schon sein. Also ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Nur, wie man damit umgeht. Ich glaube, wenn man das
mit ins
authentisch
Bett nimmt,
das passiert sowieso, das macht man sowieso, aber es ist nichts, wo das einen fertig machen sollte, weißt du?
Ja.
Nichts, was man sollte jetzt kein Trauma davon mitnehmen, aber das muss man auch nicht, weil das ist, wenn man dem offen und natürlich begegnet, dann funktioniert das schon.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst und wir so intensiv sprechen konnten. Und ich freue mich, wenn ich das nächste Mal von dir höre und auch bin gespannt, in welche Extremprojekte es dich noch so führt.
Ja, jetzt ist mal natürlich die Naschla wird jetzt noch gedreht und da freue ich mich drauf, dass der Film dann auch zu sehen sein wird, hoffentlich. Und jetzt ist mal die nächsten Filme sind alle fiktionale Projekte, da muss man andere Herausforderungen bewältigen. Aber ich freue mich immer, wenn es einmal das ist und einmal das und wenn man ein bisschen hin und her switcht, weil das eine bereichert das andere. Also ich finde, die Dokumentarfilme bereichern total das fiktionale Filmschaffen. Auch um die Natürlichkeit und die Ernsthaftigkeit und die Wahrheit darin reproduzieren zu können.
Eine schöne Wechselwirkung. Vielen Dank auch an euch da draußen, die ihr zuhört und unseren Podcast liked und hoffentlich fleißig teilt. Unterstützt uns auch bei Steady, da gibt es uns immer noch und wir sind sehr auf eure Unterstützung angewiesen, dass wir auch eben unsere Themen so freisetzen können, wo wir das gerade tun. Oder natürlich könnt ihr uns auch bei PayPal unterstützen. Wir freuen uns über jeden Klick, jeden Euro und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. wünsche ich euch einen guten Start in den Tag, eine gute Nacht oder vielleicht seid ihr gerade in der Sonne unterwegs beim Spazieren und hört in den Podcast rein. So oder so, habt eine gute Zeit und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.
Baba.